Übersetzung. Indem du so deine natürliche Stellung wiedergewinnst und dem höchsten Herrn Dienst darbringst, der das allmächtige Behältnis aller Freude ist und der in allen Lebewesen als Überseele lebt, wirst du sehr bald das illusorische Verständnis von Ich und Mein vergessen. Erläuterung. Ich möchte das aber nochmal vorlesen, weil ich glaube, dass ich wahrnahm, dass ihr noch ein bisschen abgelenkt wart. Indem du durch hingebungsvolles Dienen deine natürliche Stellung wiedergewinnst und dem höchsten Herrn Dienst darbringst, der das allmächtige Behältnis aller Freude ist und der in allen Lebewesen als Überseele lebt, wirst du sehr bald das illusorische Verständnis von Ich und Mein vergessen. Die Aussage des Textes war also, dass wir das Ahankara überwinden können durch aufrichtigen Dienst zum allgegenwärtigen Paramatma, der Überseele, die im Herzen und auch in den Atomen aller weilt. Dhruva Maharaj war bereits eine befreite Seele. Na gut. Weil er im Alter von 5 Jahren die höchste Persönlichkeit Gottes gesehen hatte. Aber obwohl er sogar befreit war, wurde er vorübergehend durch die Illusion Mayas beeinflusst und hielt sich in der körperlichen Lebensauffassung für den Bruder Uttamas. Die ganze materielle Welt bewegt sich auf der Grundlage von Ich und Mein. Das ist die Wurzel der Anziehung in die materielle Welt. Wenn man von dieser Wurzel illusorischer Auffassung Ich und Mein angezogen ist, wird man in der materiellen Welt in verschiedenen gehobenen oder abscheulichen Positionen bleiben müssen. Das ist eigentlich ein total intensives Thema, ne? Solange ich also von einem Ich-Konzept und von einem Mein-Konzept angezogen werde, löse ich ein Ticket für die Samsara-Tours ein. Durch die Gnade Sri Krishnas erinnerten die Weisen und Manu Dhruva Maharaj daran, dass er die materielle Vorstellung von Ich und Mein nicht beibehalten solle. Einfach durch hingebungsvollen Dienst für den Herrn konnte seine Illusion ohne Schwierigkeit beseitigt werden. Super. So. Dies ist ein Text aus diesem Abschnitt, wo es darum geht, wie man dadurch, dass man in den Lift der Bhakti einsteigt, von der körperlichen Lebensauffassung und damit dem falschen Ego hinweg auf die Ebene getragen wird, wo man in seiner Swarup, in seiner ursprünglichen Natur, frei vom falschen Ego, Krishna dienen kann. Das ist das Thema. In dem 4. Abschnitt vom Bhajan Rahasya geht es eigentlich um 2 Dinge. Um das Ziel, was hier besprochen wird, und um den Weg. Doch bevor man sich mit dem Ziel und dem Weg befasst, muss man was machen. Den Startpunkt oder den Ausgangspunkt betrachten. Und da haben wir aufgehört. Wir haben gestern über die Sorgen eines Devotees gesprochen. Der Devotee sorgt sich, weil innerlich er schon weiß, dass er zu Krishna will, aber gleichzeitig merkt, dass in ihm noch eine andere Persona lebt. Nämlich die Maske, die ein Eigenleben angenommen hat. Diese Maske, die aus dem materiellen Geist besteht, der sich also fürchterlich angezogen fühlt, genau zu den Dingen, die eben Leid besorgen. Der Devotee sagt, wenn er sich seine Sache betrachtet, ganz einfach, Krishna, wie soll das gehen? Wie soll ich dazu kommen? Ich weiß noch, ich hatte vor einiger Zeit nach einem Konzert einen Sänger getroffen, der mir sagte, Satchinandan Swami, ich bin begeistert vom spirituellen Thema. Ich will dorthin, aber ich merke, in den 50 Jahren, die ich jetzt schon hier lebe, in denen ich einfach in dem ich intensiv Anhaftung an Sexualität kultiviert habe, Anhaftung an den Eigenlob, da scheint es mir, dass ich manchmal in zwei gerissen werde. Die eine Seite will in diese Richtung gehen, spirituelles Leben, die andere Seite will in materielles Leben gehen. Wie Goethe auch schon sagt, ach, zwei Seelen ruhen in meiner Brust, die eine macht der anderen Frust. Ja, das war jetzt also nicht akkurat zitiert, aber ist ja egal. Ich möchte euch hierzu einmal Bhaktivinoda Thakur vorlesen. Meine Zunge zieht mich dahin, sich unbedingt köstliche Leckereien kosten will. Und dann sind meine Genitalien da, die mich drängen, Sexualität zu haben. Mein Magen ist schon voll, aber er will eine Extraportion haben, was so viel Schwierigkeiten für die Gesundheit macht. Und dann gibt es da noch meine Haut, die so sehr angenehme Dinge hat und am liebsten in einem luxuriös eingerichteten Bett schläft. Und meine Nase. Sie will laufend süße Düfte riechen, während meine Augen wunderschöne Dinge anschauen wollen. Dann habe ich Sinne, die ständig aktiv sein wollen. Ja, ich fühle mich jetzt so wie jemand, der mit vielen Frauen verheiratet ist, die gleichzeitig ihren Ehemann in ihr Zimmer zu ihrem Genuss ziehen wollen. Sag mir, o Sohn Nanda, wie ich in einer solchen Situation jemals in der Lage sein soll, deine Spiele zu erinnern. Wir können hier also deutlich heraushören, wie ein Devotee hin und her getrieben wird. Bhaktivinoda Thakur hat hier ein Vers aus dem 7. Kanto zusammengefasst, wo Prahlad Maharaj dieses Beispiel gibt. Ich werde in verschiedene Richtungen gezogen. Ich werde auseinandergezogen. Nun, nachdem der Devotee sich also seiner Ausgangsposition bewusst ist, muss er sich die Frage stellen, wie soll es von dieser Ausgangsposition weitergehen? Wie soll ich überhaupt in der Lage sein, Fortschritte zu machen? Und der nächste Schloka im Bhajan Rahasya gibt genau auf diese Frage, die geboren ist aus dem Verständnis, dass ich möchte, aber nicht kann, eine Antwort. Und zwar zitiert Bhaktivinoda Thakur ein Vers von Lord Brahma, den Lord Brahma im 10. Kanto spricht. Brahma ist gerade unglaublich ernüchtert über seine Qualitäten. Brahma ist der Weltenschöpfer. Er hat also allen Grund, stolz auf seine künstlerischen Leistungen zu sein. Also ein Weltenschöpfer ist auch irgendwo ein Künstler. Aber er hat gerade gemerkt, dass er durch Stolz verblendet nicht den Hauptpunkt gesehen hat, dass nämlich Krishna der ursprüngliche Schöpfer ist, der ihm alle Materialien zur Schöpfung gegeben hat und auch die Intelligenz, diese Materialien zu einem Schöpfungsbild zusammenzulegen. So, Brahma hatte ein Vergehen gegen Krishna gemacht. Er hatte Krishna herausgefordert und wollte mal sehen, was Krishna machen würde, wenn Brahma ihm einfach seine die Kühe und die Kuhhirtenjungen stehlen würden. Krishna hatte sich dann erweitert in die Kuhhirtenjungen und die Kühe, und die vom Brahma gestohlen worden, und auf diese Weise gesagt, also mit meiner Energie bin ich deiner winzig kleinen mystischen Kraft weit überlegen. Du bist ein Diener und ich bin dein Meister. Und Brahma hatte also diesen unglaublichen Schock gekriegt, einen unglaublichen Fehler gemacht zu haben, aus Vermessenheit heraus, und von seinem Meister gemaßregelt zu werden durch eine Offenbarung von Krishnas unglaublicher mystischer Energie, mit denen er alles geschaffen hatte, was gestohlen worden war. Also Krishna war wirklich der Superschöpfer und Brahma der Zweitrangige. So, Brahma brachte seine Gebete zu dem Zeitpunkt Lord Krishna dar. Und nachdem er gebetet hatte, sagt er: Darf ich jetzt aus Vrindavan gehen? Ich spüre einfach, dass Vrindavan ein Ort ist, der zu hoch für mich ist. Ich gehöre hier nicht hin. Ich bin einfach nur ein doofer Heini. Ich werde jetzt mich entfernen. Ich bin hier ein bisschen fehl im Platz. Vorher jedoch, bevor er sich beschämt zurückzog aus dem heiligen Königreich Gottes, hatte er ein Shloka gebetet, der sehr ergreifend ist. In diesem Shloka hatte Brahma zum Ausdruck gebracht, wie selbst er, der also so verblendet war, dass er Krishnas Herrlichkeit übersehen hatte und dass er ein Vergehen gegen Krishna gemacht hat, wie selbst er Fortschritte machen kann. Er hatte nämlich in einem Shloka ernsthaft um die Gemeinschaft gebeten von Devotees. Tat astu me nata sabudi bago bavetravan yatra tuvati rascham yena me kopi bavacchananam budvani sheve tavapara palavam. O mein Herr, bitte mache mich glücklich. Erlaube mir, unter deinen Devotis zu leben und ihren Lotusfüßen Dienste zu erweisen. Ob ich nun mein Leben als Brahma führe oder irgendwo anders in deiner großen Schöpfung, in einem anderen Körper wandere. Selbst wenn ich nur eine niedrige Kreatur bin, wie vielleicht ein Vogel oder ein wildes Tier, erlaube mir diese eine Segnung und mach mein Herz glücklich. Lass mich unter deinen Devotis leben und ihren Lotusfüßen dienen. So, Sanatana Goswami hat für diesen Shloka eine Erläuterung geschrieben, die ich euch auch noch vorlesen möchte. Lord Brahma betet hier. Nein, Lord Brahma bittet hier darum, einen Dienst für Krishna tun zu können. Aber er weiß, dass dieser Dienst für Krishna ihm nur durch Krishnas Barmherzigkeit gegeben werden kann. Und um Krishnas Barmherzigkeit zu bekommen, betet er: O Herr, der du alle Wünsche erfüllst, anscheinend bin ich sehr unglücklich und daneben geraten. Ich habe zwar die höchste Schöpfung in diesem Universum bekommen, indem ich der Schöpfer des Universums sein durfte, aber ich bin vermessen. Doch sei es, wie es will. Obwohl ich dein ältester Sohn bin in diesem Leben, ist es mir im Augenblick völlig gleichgültig, in welche Spezie ich wiedergeboren werden muss, solange ich nur eine Möglichkeit habe, nämlich solange ich die Möglichkeit habe, irgendeinem von deinen Devotees zu dienen. Denn ich weiß, dass ich durch diesen Dienst deine Barmherzigkeit erhalte. Selbst wenn diese Devotees einfach neue Anfänger sind, die gerade ihre Praxis beginnen. Shyamachandra, bitte ausblenden, nicht abstellen den Sound. So, das ist ein sehr interessantes kleines Detail, was Sanatan Goswami noch hinzufügt. Es ist nicht so, dass man nur durch den Dienst zu einem hochrangigen Devotee die Vollkommenheit des spirituellen Lebens erlangen kann. Denn es geht beim Dienst zum Devotee um etwas, was sich außerhalb dieser Zweierbeziehung befindet. Mit Zweierbeziehung meine ich mir selber und dem Devotee, dem ich diene. Es geht in dem Dienst zu einem Devotee darum, dass ich die Barmherzigkeit Krishnas bekomme. Dass Krishna sieht, oh, hier ist jemand, der meinen Devotee achtet, auch wenn das nur ein Anfänger ist, ein blutjunger Anfänger, der noch Fragen stellt, ja, was ist denn diese Pflanze, vor der wir uns verneigen gerade? Und dann sagt der andere Devotee, oh, blutjunger Anfänger-Devotee, das ist die heilige Tulasi-Pflanze. Die Gemeinschaft mit Devotees, selbst wenn wir von Anfängern umgeben sind, gibt uns eine große Möglichkeit, zwei Dinge zu tun. Das erste ist, wir können, wenn es wirklich Anfänger sind, Mitleid entwickeln und, sagen wir mal, eine wohlwollende Haltung entwickeln, mit denen wir den anderen dienen. Wenn die Devotees keine Anfänger sind, sondern schon im Krishna-Bewusstsein fortgeschritten sind, können wir den Nektar des Krishna-Bewusstseins von ihnen hören. Das ist eine zweite Sache. Aber wir können Devotees in jedem Fall, ob es nun Anfänger sind, denen wir unser Wohlwollen zeigen, oder ob es fortgeschrittene Devotees sind, von denen wir ergeben hören, in jedem dieser beiden Fällen können wir den Devotees dienen. Und es ist durch diese dienende Haltung, wo das Herz Krishnas anfängt, sich nach uns zu wenden, uns ausfindig zu machen und für uns zu schlagen. Dieser Dienst bringt Krishnas Herz dazu, dass diese unglaubliche, man sagt dazu auch diese extreme Eigenschaft Gottes sich manifestiert, dass er nämlich als Freund seiner Devotees auftritt. Wenn Krishna dagegen sieht, dass ein Devotee Devotees nicht achtet und sie sogar verletzt, vielleicht sogar im Namen davon Fortschritt zu machen, nicht? Ich will jetzt selber mal Fortschritte machen, und einen eigenen Weg kreieren, nicht, dann ist Krishna nicht besonders beeindruckt durch einen solchen Devotee. Und sein Herz schlägt nicht so für diesen Devotee. Krishna selber leidet, wenn Vergehen gegen Vaishnavas unternommen werden, weil er sagt, ich bin im Herzen der Devotees. Aham bhakta pradhadino. So, Brahma versteht das. Brahma ist demütig geworden. Brahma sagt, mir ist es jetzt ganz egal, wo ich wiedergeboren werde. Mir geht es jetzt nicht um meine Befreiung, aber eins will ich. Ich will unter deinen Devotees geboren werden. Hier geht es auch um die, in Brahmas Gebet geht es zunächst einmal um die Brajavasis, die Geweihten von Krishna, die in Braj Service machen. Aber Brahma wäre es sogar egal, in der ISKCON, im Bhakta-Programm geboren zu werden, wie wir hier hören, von Sanatana Goswami, denn er würde auch am liebsten natürlich den Vrajabhaktis, den Vrajavasis dienen, aber er würde auch den neuen Devotees, den blutjungen Anfängern, die im Münchner Bhakta-Programm bei Shyamachandra Glanz und Glorie erwerben im Bhakta-Programm, den würde er auch dienen, weil er weiß, so kann ich auch Krishna zufriedenstellen. Ich kann ihn zufriedenstellen, wenn ich die hochrangigen Devotees, die Brajavasis verehre, oder wenn ich auch die Neulinge verehre. So, unsere Meditation geht weiter. Ich will ein paar Stationen übergehen. Es gibt dann Meditation darüber, wie unbedeutsam irgendwelche Ziele in der materiellen Welt sind. Und der Devotee betet, also sagt sich, dass ein intelligenter Mensch eigentlich durch das ganze Universum reisen könnte, aber nirgendwo etwas finden würde, was wichtiger ist als hingebungsvoller Dienst zu Krishna. Es ist interessant, diese ausschließliche Hingabe. Selbst der Einsatz im Friedenskorps oder in der Fremdenlegion, wenn man ein militanter Mensch ist, ist nicht so wichtig wie hingebungsvoller Dienst. Selbst das Aufrichten von Hospitälern, das Beenden eines Studiums in Soziologie und Philosophie ist eben nicht so wichtig wie hingebungsvoller Dienst. Denn so diesen Grund gibt der Devotee an. Wir kriegen Erfolg und Misserfolg im Leben im Laufe der Zeit. Wir brauchen uns darum nicht zu bemühen. Das kommt einfach. Glück und Unglück kommt nicht aufgrund meiner Bemühung, sondern aufgrund meines Karmas auf mich zu. Also das kommt so und so. Krankheit kommt, selbst wenn ich die tollste alternative Ernährung zu mir nehme und Ölmassagen jede 5 Minuten auf meinen Körper auftrage. Das ist ja nicht gesund. Einmal am Tag. Und tolle Yoga-Programme absolviere, kommen trotzdem Krankheiten, die kommen sollen. Erfolg im Leben kommt, ob ich nur an der Uni studiere oder mich einfach zurückziehe und als Eremit lebe. Materielle Ziele sind also im Vergleich zu dem spirituellen Ziel nicht wichtig. Was wichtig ist, ist Harikatha oder Krishnakatha aus dem Mund der Devotees zu hören. Denn dadurch, das ist jetzt der nächste Punkt, entwickle ich eine Anziehung zu Krishna. Ich möchte euch den Text gerne vorlesen.
Nakamayena tatatapyaham kvachin Nayatra yushmash charanam bujasava Mahatamanta hridayam mukachuto Vidatsakana yutam
Esha Mevaraha. Das ist ein Gebet von Prithu Maharaj. O mein Herr, niemals würde ich dich um etwas anderes bitten, wenn in dem, worum ich dich bitte, nicht der Nektar deiner Lotusfüße gegenwärtig ist. Mein lieber Herr, mir sind alle anderen Dinge gleichgültig, aber eine Segnung möchte ich gerne von dir haben. Bitte gebe mir unbegrenzt viele Ohren, mit dem ich den Nektar hören kann, der vom Herzen und von den Mündern der großen Devotis ausgeht. O mein lieber Herr, wenn ich einfach nur Befreiung erlange vom materiellen Leben, gibt es keine Möglichkeit für mich, den Nektar zu hören, den deine Devotis von ihrem Herzen aus in ihre Münder hineingeben und dann in Form von Beschreibungen in meine Ohren gießen. Ich habe keinerlei Wunsch nach trockener Befreiung. Mein Gebet ist, gebe mir Millionen und Abermillionen von Ohren. Das ist doch mal ein anatomisches Gebet. Gebe mir Millionen und Abermillionen von Ohren, um Beschreibungen über dich zu lauschen. Du hast ja unzählig viele reine Devotis. Deine vortrefflichen Eigenschaften und deine Spiele sind ebenfalls unbegrenzt. Ich möchte nichts anderes als gegenwärtig zu sein, wo immer deine Devotis dich verherrlichen. Ihr seht hier also die unglaubliche Begierde, die diese Devotis entwickeln. Brahma sagt, mir ist alles andere egal, auch selbst wenn ich als wilder Tapir in Australien Geburt nehme. Oder als Ameisenbär. Es ist mir völlig egal, solange ich einfach die Gemeinschaft von Devotis habe, denen ich dienen kann. Und Prithu führt diesen Maharaj, führt diesen Gedanken weiter. Er sagt, es gibt unbegrenzt viele Devotis, deswegen bräuchte ich eigentlich, um von ihnen zu lauschen, Millionen und Abermillionen von Körpern, sodass ich da also vielfache Ohren habe. Er wünscht sich zu Deutsch gesagt nicht jetzt unbedingt einfach statt zwei Ohren am Körper jetzt Millionen von Ohren zu haben. Wie soll das auch anatomisch anpassbar sein? Ich könnte mir 10 Ohren auf jeder Seite vorstellen, aber bei Millionen wird es ein bisschen schwierig. Nicht? Er will einfach überall, wo die reinen Devotis über Krishna sprechen, gegenwärtig sein in Millionen und Abermillionen von Körpern, um einfach den Nektar zu hören. In diesem Zusammenhang habe ich ein sehr interessantes Lied von Lochan Das Thakur neulich gehört. Lochan Das Thakur sagt, mein Ohr ist die Opferschale. Habt ihr schon mal als die Hochzeit neulich war, haben wir jetzt so eine Opferschale gesehen. Und da hat Kunya Bihari, der Priester, mit einem Holzlöffel Ghee ständig reingegossen, um das Feuer zu speisen. So, Lochan Das Thakur sagt, nimmt diesen Vergleich und sagt, mein Ohr ist die Opferschale, meine Zunge ist der Holzlöffel und der heilige Name ist das flüssige Ghee, was also in dem Sankirtan-Yagya in mein Ohr gegossen wird und von dort her in mein Herz eindringt. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal schon erfahren könntet. Wenn wir chanten, können wir darüber meditieren, dass wir an einem Yagya sitzen, dem großen Yagya des heiligen Klanges. Unsere Zunge ist wie ein ein Opferspoon, ein, wie sagt man, Opferlöffel. Und der Heilige Name kommt jetzt also im großen Opfer der Aufmerksamkeit. Ja, das Feuer ist die Aufmerksamkeit. Und wird in unser Herz hereingegossen. Ist das nicht ein schönes Bild? Ich habe immer festgestellt, dass ein bisschen Yoga, ein bisschen Konzentrationstechniken beim Chanten sehr hilft. Als Anfänger im Krishna, also ich bin immer noch einer, aber ganz am Anfang meines spirituellen Lebens habe ich meine Aufmerksamkeit auf die Zunge und die Ohren gerichtet und habe mir vorgestellt, dass zwischen diesen beiden eine Beziehung besteht. Man muss ja beim Chanten das wahrnehmen, was man chantet, über den Klang meditieren, zu Deutsch gesagt. So habe ich dann so gemacht, Hare Krishna, Hare Krishna. Da ging ich immer in diesen Space, in diesen Raum hinein und war mit meiner Aufmerksamkeit da. Jetzt, wo durch Krishnas Barmherzigkeit das Wissen von den vier Ebenen des Klanges uns offenbart wurde im 11. Kanto des Bhagavatams, gibt es ein Wissen, das sagt, dass der Klang auf verschiedenen Ebenen wahrgenommen wird. Die erste Ebene ist einfach nur das, was ich mit den Ohren höre. Ha! Das ist Vaikarika Sound. Es gibt aber noch andere Dimensionen, die direkt in anderen, in bestimmten Wahrnehmungszentren im Körper wahrgenommen werden. Zum Beispiel gibt es den Klang, man nennt ihn den Paschanti-Klang, der hier im Mani, in diesem Bereich wahrgenommen wird. Also ganz tief, dieser ganz tiefe, mich erfüllende Klang. Hare Krishna. Der dringt jetzt durch den ganzen, mein ganzes Bewusstsein und vor allen Dingen meine Intelligenz. Meine Intelligenz ist fasziniert, weil auf dieser Ebene plötzlich in der Intelligenz ein Klang ein Bild auftritt. Der Klang oder die Vibration des Klanges tragen mit anderen Worten eine bestimmte Information, die visuell wahrgenommen wird. Das ist Paschanti-Klang. Dann auf einer etwas anderen Ebene, in dem Anahata-Chakra, ist es der Madhyam-Klang, wo du plötzlich im Klang noch andere Dimension des Klanges versteht. Das ist so, habt ihr das manchmal im Leben, dass ihr seht, obwohl alles um euch herum ist, aus ist, nichts mehr sagt, redet der Geist zu euch? Könnt ihr das hören, inneren Klang? Oder auch, kennt ihr es manchmal, dass man noch ein altes Lied hört im Herzen? Die Zauberflöte zum Beispiel. Also ich höre das laufen, diese klassische Musik. Brä war jetzt nicht richtig. Ich wollte nur den Einsatz des Orchesters mit einem Klangvolumen wiedergeben, aber dazu müsste man vielleicht etwas anderes als Brä sagen. Und so. Das ist ein innerer Klang, der auf der Martian-Ebene besteht. Und dann geht's noch weiter. Anyways, ich will nicht zu sehr das vorwegnehmen, was in dem 19. Kapitel des neuen Buches Nam Rahasya beschrieben wird. Ich möchte hier nur sagen, dass durch das Konzentrieren der Aufmerksamkeit auf den Heiligen Namen und das Chanten mit Zuneigung für Krishna und mit tiefem Respekt Dinge belebt werden auf ganz interessanten Wahrnehmungsebenen, sodass das im Heiligen Namen tatsächlich viel drin ist. Ich habe gestern einen Devote gesehen, der noch spät seine Runden chantete und glücklich gelächelt hatte. Ich nehme mal an, dass dieses Glück davon herrührt, dass auch in seinem emotionalen Bereich etwas in Schwingen geraten ist, wie Zuneigung für Krishna, Dankbarkeit und so weiter. Es gibt aber eben noch tiefere Ebenen, Paschanti-Ebene, letztendlich Ebene, wo man Krishnas Form plötzlich wahrnimmt, im Klang. Das ist so. So, der Devoti weiß davon und wünscht sich also diese Erfahrung so sehr, dass er fast zu einem, sagen wir mal, Krishna begierigen wird. Ihm reicht nicht nur nicht mehr ein Körper aus, um das zu machen. Kennt ihr das manchmal, wenn man isst? Also bei besonderen Zubereitungen geht es mir noch heute so. Dann wünsche ich mir nicht eine Zunge, sondern zwei Zungen, dass man parallel prasadieren kann, weil es so köstlich ist. Ne? Ja. So will der Devoti eben in diesem Falle hier. Der sagt nicht, ach, ein Körper ist mir schon zu viel und ein Geist ist mir schon zu viel. Der sagt, eine Billion von Bodies will ich haben, damit ich damit den Nektar des Krishna-Bewusstseins im Sankirtan-Yagya wahrnehmen kann. Das ist so zu verstehen. So, wir kommen jetzt langsam in die Höhepunkte, zum Höhepunkt dieser Sache. Oh ja. Nun, wir sind das Thema, was wir ansteuern. Ich hoffe, es ist mir gelungen, das noch in eurer Aufmerksamkeit zu halten. Das ist Ruchi. Es geht hier um Wohlgeschmack, den wir ansteuern. Und dieser Wohlgeschmack ist am meisten zu finden bei den Gopis. Die Gopis haben den größten Anhaftung an den heiligen Namen. Und wir hören jetzt ein Schlucker darüber. Chittam sukena bhavata pritam griheshu yanni vishat yutakara pikrivyakritye pado padam nachalatas tava padamulat yama katam brajamato karavama kimva. Die Gopis waren dem Ruf der Flöte gefolgt, standen vor Krishna, aber Krishna schickte sie wieder zurück. Er sagte, es gehört sich nicht für junge Mädchen, einen jungen Mann mitten in der Nacht im Wald zu treffen. Die Gopis sagten daraufhin zu Krishna, O Krishna, du hast unser Herz gestohlen. Bis zu diesem Zeitpunkt war unser Herz versunken in unserem Familienleben. Unsere Hände waren busy mit der Arbeit in der Küche und im Hause. Doch jetzt ist unser Herz bei dir. Unsere Füße sind nicht in der Lage, auch nur einen einzigen Schritt von deinen Lotusfüßen wegzumachen. Wie können wir zurück ins Dorf von Braj gehen? Selbst wenn wir dahin gehen würden, was sollten wir denn da noch machen? O größter der Diebe, wir sind nur aus einem einzigen Grund hierher gekommen. Wir wollen das von dir zurücknehmen, was du uns gestohlen hast. Anders als ein gewöhnlicher Dieb, der über 1000 Hindernisse klettern muss, war es für dich ein leichtes, unser Herzen zu stehlen. Das stimmt. Alles, was du tun musstest, war ein paar Noten auf deiner Flöte zu spielen. Aber weißt du, der Reichtum unserer Herzen ist nicht irgendwas Unbedeutendes. Wir waren bisher mit unserem Herzen ganz bei uns zu Hause. Indem du unser Herz gestohlen hast, hast du auch unser Zuhause ausgeplündert. Nun sind unsere Herzen nicht mehr zu Hause. Unsere Zuhause kann jetzt in den Flammen untergehen. Es ist uns gleichgültig. Unsere Herzen sind notwendig, damit unser Zuhause und auch unsere Sinne, Zuhause ist auch der Körper, von Bedeutung sind. Aber ohne Herz wird unser Zuhause, unser Körper und unsere Sinne völlig bedeutungslos. Indem du unsere Herzen von uns genommen hast, hast du auch unseren Körper bestohlen und unsere Sinne. Wenn du uns jetzt sagst, geh zurück nach Hause, was sollen wir denn da machen? Auch wenn du sagst, in ein oder zwei Tagen werde ich euch eure Herzen wieder zurückgehen. Überleg doch einmal, wie sollen wir in diesem Körper, der kein Herz mehr hat, wieder nach Hause zu gehen? Gib uns erstmal unsere Herzen zurück und dann werden wir gehen. Hare Krishna. So, ihr seht, Krishna-Bewusstsein ist eine ernsthafte Angelegenheit. Nachdem Bhaktivinoda Thakur über die Gopis meditiert hat, haben, die einfach überhaupt keine andere Identität mehr wissen, als dass sie bei Krishna sind und Krishnas Diener sind, die sagen, möge unser Zuhause in Flammen aufgehen, uns ist es gleichgültig, weil wir sind, unser Herz ist so und so nicht mehr da. Nicht da. Kann man, glaube ich, sehen, was gemeint ist mit diesem Schloka, wenn es heißt, dass Bhakti oder Hingabe die falsche Identifikation mit Ich und Mein vernichtet. Es gibt einen letzten Schloka, den ich euch heute vortragen möchte, in dem von dieser Kraft der Hingabe gesprochen wird.
Yat pada pankaja palasa vilasa bhaktya kamashayam gratitam udgratayanti shanta tatvanna rikta matayo yatayo piruddha Shroto ganastam aranam vaja vasudevam.
Durch Hingabe zu Krishnas Lotusfüßen sind die heiligen Devoti in der Lage, ihre Fesseln zu lösen, die geschaffen wurden durch ihre eigenen Wünsche. Auf der anderen Seite gibt es die dummen und die irregeführten Mönche, die nicht dieses Ergebnis erlangen können. Selbst, obwohl sie alles tun, um die Ströme der Sinnenbefriedigung einzudämmen. Nicht? Diese Mönche können nämlich nicht die Fessel des Egos lösen, die sie an weitere Wünsche bindet. Deswegen solltest du nur Zuflucht suchen bei Vasudev Krishna. So, hier haben wir dann die letztendliche Auflösung dieses Themas. Wir haben gehört, dass Wohlgeschmack im Krishna-Bewusstsein nicht möglich ist, solange wir gefesselt sind in irrtümlichen materiellen Auffassungen, solange unser Geist von Familienangelegenheiten, Sinn, Wünschen gestört ist und verwirrt ist, kann man nicht an Mukunda denken. Nun haben wir gehört, wenn wir einfach unter Devotees gehen, dort mit großer Begierde über Krishna hören wollen, dann wird durch dieses Hören in uns die Fessel des Egos gelöst werden. Ich und mein fallen von uns ab, fallen zu Boden und nehmen in Berührung mit der Chintamani, Erde des Krishna-Bewusstseins, eine andere Form an. Dann sagen wir nämlich, ich bin Krishnas Diener und Krishna ist mein. Das sind die ursprüngliche Form von Ich und Mein, wie sie noch frei im Bereich des Krishna-Bewusstseins herumwandern. Erst wenn ich und mein zu Dienern des Egos werden, dann sind sie Fesseln ans materielle Leben. Ich bin Krishnas. Nicht ich bin Krishna, sondern ich bin Krishnas mit dem S. Und Krishna ist mein. Yes. Nun, während der Devoti dieses Thema, diese Meditation, diese Versmeditation macht, kommt er noch in eine andere Meditationsebene. Ich hatte anfangs darüber gesprochen, also mit einem Vergleich gesagt, dass diese Verse so wie Tore sind, durch die man hindurchgeht, um in andere Räume zu kommen. Ich will hier auch, wenn ich durch dieses Tor hineinkomme, komme ich in den Tempelraum hinein, wo ich eine Darshan-Erfahrung von Krishna machen kann. So sind die Shlokas oder die Verse der Heiligen Schrift auch Tore, durch die ich in einen ganz anderen Wahrnehmungsraum trete. Die Verse drücken ja etwas aus, und wenn ich mich mit dem Inhalt dieser Verse auf meditative Art und Weise beschäftige, sehe ich ja ganz andere Dinge, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Und komme so in andere Wahrnehmungsräume hinein, in andere mentale Räume hinein. Es gibt jedoch bei der Bhajan Rahasya Meditation noch eine ganz andere Kategorie von Wahrnehmungsräumen, auf die ich bisher noch nicht eingegangen bin. Und um in diese Wahrnehmungsräume hineinzukommen, gibt es auch eine ganz andere Kategorie von Shlokas. Diese Shlokas werdet ihr immer ganz zum Schluss von den einzelnen Abschnitten im Bhajan Rahasya finden. Ihr findet dort nämlich die Shlokas, die sich über die Lilas von Krishna beschreiben, die er zu dem Zeitpunkt gerade macht. So, nachdem ihr durch die Hilfe der Shlokas in ganz neue Wahrnehmungsräume reingekommen seid, seid ihr jetzt bereit, indem ihr vielleicht noch so fühlt wie die Gopis, die sagen, Krishna, du hast mein Herz gestohlen, ich kann dich jetzt nicht mehr verlassen. Nicht? Fühlt ihr jetzt den großen Wunsch, was macht denn jetzt Krishna gerade, wo ist denn jetzt Krishna? Jetzt bin ich ja ganz auf Krishna zu sprechen gekommen oder auf Krishna zu denken gekommen. Und dann wird uns sozusagen ein anderes Tor gegeben, was mit Rosen umrankt ist, mit Malati-Blumen, mit Jasmin-Blumen. Ein Tor, durch den wir schon fast die Flöte Krishnas hören können. Also eine Vorahnung kriegen im Purva-Raga von was Krishna wohl macht, wie Krishna ist. Und dann lesen wir und meditieren über diese tollen anderen Shlokas, die Krishnas tägliche Aktivitäten beschreiben. Nun, manche Devotees, die beim Krishna-Bewusstsein, also bei der ISKCON lernen und dort ein Sadhana machen, wissen, dass dieser Bereich ein Bereich ist, in dem man auf alle Fälle ohne materielle Misskonzeption reinkommen will, damit man nicht das Lila des Herrn falsch versteht. Ich habe einmal über Krishna-Lila gesprochen und so habe mich so in Vrindavan-Beschreibung ergehen, und da hat mich einer gefragt, kann man denn als Service zu Krishna auch Imker-Service machen? Ich imkere so gerne. Imkere mit Bienen. Und dann habe ich gesagt, well, es gibt wahrscheinlich nicht genau diese Bienenkörbe, die du gelernt hast. Es gibt dort frei herumschwärmende Bienen, die ihre eigenen Bienenhaufen haben, aber die haben nicht diese Holzkästen, wie du sie kannst. Oh, sagte er, wenn es da nicht diese Holzkästen, Bienenimker-Sachen gibt, dann gehe ich da nicht hin. Ich kann ja nur die Holzkästen. Das ist eine materielle Vorstellung, die man mit ins Königreich Gottes tragen will, und das funktioniert natürlich nicht. Der Devotee, der also vorsichtig ist, meditiert meistens erst noch über die Spiele von Lord Chaitanya Mahaprabhu, die er macht, und geht über das Chaitanya-Lila ins Krishna-Lila. Ich werde aber hier, weil es nicht im Bhajan Rahasya drinsteht, gleich ans Krishna-Lila kommen und euch einfach mal den Outline geben, den Rahmen geben, in dem diese Meditation stattfindet.
Radha kunde sumilana vikaradi vibhushana vam yotkanta mukta bhava lila sambhogana madiriti Dola kela vansi hriti madhupana suya puja kela jala kela vanyasana jala shupti vanyatana Bahulila nande duijane Parijana suveshita Radha Krishna susevita Madhyane kalete smarimane Radha kunde sumilana vikaradi vipushana Vam yotkanta mukta bhavalila.
Ich meditiere über Radha und Krishna, wie sie sich treffen am Radha Kunda und wie sie in Ekstase verfallen, sich gegenseitig zu sehen, miteinander zu sprechen und durch all die Emotionen hindurchgehen, während Radha sich vor Krishna versteckt. Sie lieben sich. Sie gehen auf die Schaukel und schwingen hin und her. Radharani stiehlt Krishnas Flöte. Sie trinken Honigwein. Und dann geht Radha weg, um den Sonnengott zu verehren. Sie spielen im Wasser. Sie haben ein Picknick in den Wäldern. Sie geben vor, eingeschlafen zu sein, während sie zuhören, was der andere sagt und stibitzen, was der andere tut. Sie wandern durch den Wald und erfreuen sich seiner Schönheit. Viele Spiele tun sie jetzt, während ihre vertraulichen Gefährten um sie herum sind und ihnen dienen. Hiermit endet der vierte Sadhana des Bhajan Rahasyas, der die Praxis am vierten Tagesabschnitt beschreibt. Ihr könnt sehen, das war jetzt die Grundmeditation, aber um diese Meditation gibt es ganz viele Einzelheiten, mit denen sich der Devoti nach und nach vertraut macht, während der Wohlgeschmack, der in seinem Herzen geboren ist, durch das Chanten der heiligen Namen und durch das Beschreiten dieser Meditationstore, ihm zeigt, wohin er gehen muss. Nicht? Der Ruchi, der Wohlgeschmack, soll unser Führer werden. Dass wir etwas pflichtmäßig absolvieren, eine Praxis. Diese Meditationspraxis sind sehr, sehr powerful, wenn man in sie Eingang nimmt, und sind sehr nektarhaft. aber sie sind Dinge, die sollen getragen werden vom Taste, vom Geschmack. Nicht, dass man sich dazu, dass man so ein, das so absolviert, will ich jetzt mal sagen, also so pflichtgemäß trocken tut. Hare Krishna. Wir werden ausgiebiger noch über das Bhajan Rahasya sprechen. Also ich kann euch sagen, da ist keine Grenzen für diese Meditation gegeben. Also das wird ein ganzes Leben brauchen, um diese ganzen Dinge, die hier so sind, diese Meditation nachzuempfinden und da richtig reinzukommen. Aber es ist auch unglaublich tolle Übung. Und wir werden ein bisschen mehr üben, auch mit, sagen wir mal, mit angeleiteten Meditation in der Schweiz, wir haben dieses tolle Seminarhaus gemietet. Gestern habe ich noch mit Madhumati und Ramananda gesprochen, die schon da waren und sagen, es ist ein total spezielles Haus, also was eine besondere Atmosphäre mit sich trägt. Es war vorher ein Waisenhaus. Und genau so fühlt man sich ja in dieser Welt, nicht? Wie ein Waisenknabe. Wir müssen erst noch zu Radha und Krishna zurückkommen. Es soll ein tolles Haus sein. Und wer sich dafür interessiert, kann bei Madhumati, die ist hier, ihr habt sie gestern singen gehört, die wird vielleicht sich hier dann nachher aufhalten, seine Adresse geben und dann kann man die Information dorthin schicken. So E-Mail-mäßig, man ist ja modern heutzutage. Wann das genau ist, wo es ist, wie man es findet. Diese Artusburg, hätte ich fast gesagt, also diese Gralsburg, wollte ich sagen, wo es ist und wie man denn daran teilnehmen kann und so weiter. Also das wird ganz Bhajan Rahasya sein. Oh, Krishna, Krishna, Krishna. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich ein bisschen über das Bhajan Rahasya gesprochen habe. Ich habe schon versucht, 3-4 Anläufe zu machen, bin aber in letzter Sekunde immer gekniffen, weil mir das Thema, ich weiß nicht, wie es aufgenommen wird von meiner Zuhörerschaft. Aber ich möchte euch nur sagen, es ist Nektar. Selbst wenn ihr es nicht so verspüren könnt im Augenblick, macht nichts. Jeder, der sich mit dem Bhajan Rahasya auseinandersetzt, weiß, dass es Jahre von Praxis bedeutet. Das Wertvollste kannst du nicht für ein paar Groschen bekommen. Nicht? Da muss man ein bisschen Einsatz bringen. Aber wenn man denn auch nur eine Ahnung von diesem Wertvollen hat, ist es so sweet, dass alles andere verblasst. Hare Krishna. Gut. Sind jetzt hierzu noch Fragen? Anandini sagt etwas, was, glaube ich, jeder von uns nachempfinden kann. Manchmal habe ich so viel Geschmack am Krishna-Bewusstsein und sie sagte, ich spüre die Süße von Krishna richtig. Und ein anderes Mal dann, selbst obwohl ich in günstigen Umständen bin, kann es sein, dass dieser Geschmack völlig weggeht. Und sie fragte dann, stellte darauf nach dieser Feststellung eine Frage und sagte, gibt es irgendetwas, wie ich diesen Zustand bewahren kann? Oder ist es natürlich, dass dann, wenn wir noch Anattas haben, dass das weggeht, kann man da nichts machen? Und dann sagte sie noch etwas anderes sehr, sehr, sehr Gutes. Sie sagte, sie hat den Eindruck, dass diese Zustände im Krishna-Bewusstsein, die sie manchmal erfahren darf, ganz und gar die Barmherzigkeit Krishnas sind. Nicht? So hattest du gesagt. Ich möchte dir unbedingt die Lektüre von dem Madhurya Kadambini empfehlen. In diesem Buch beschäftigt sich Vishwanath Chakravarti mit deiner Frage. Er sagt, solange man noch nicht stetig ist im Bhakti, im unstetigen Bhakti, Anishta Bhakti, wir auch den Geschmack wieder verlieren. Und er gibt ein Beispiel dafür. Er gibt actually zwei Beispiele dafür. Das eine habe ich schon oft gesagt, das andere möchte ich heute gerne sagen. Er sagt, wir sind Diener Krishnas und Krishna ist wie ein gnädiger Meister. Wenn es aber kommt, dass ein Meister sich, ein Diener sich von seinem Meister abwendet, dann tut der Meister nur noch das Nötigste für den Diener. Er hält ihn also gerade am Leben. Wenn du dir mal ein herrschaftliches Haus vorstellst, wo also ein Diener ist, der plötzlich frech wird und ausfallend und gemein wird, dann zieht sich der Meister wirklich zurück und gibt ihm vielleicht gerade noch die Speisen, die er braucht, nicht? Und die Kleidung und so. Aber die sind auseinander. Und so sagt Vishwanath Chakravarti Thakur, ist es auch im spirituellen Leben. Wenn wir uns von Krishna abwenden und Aparadas machen gegen Krishna, dann zieht sich Krishna zurück. Wenn wir zum Beispiel Deity Worship machen, ist es unglaublich wichtig, dass wir da das richtig machen. Weil wenn wir da was Falsches machen, dann zieht sich Krishna zurück. Das merkt man dann. Ups. Zuerst merkt man es nicht. Weil ein Mensch, der Aparada macht, dem ist es sogar ganz angenehm, wenn Krishna nicht so nahe ist. Das ist ganz angenehm für ihn. Wie eine, kennt ihr das? Es gibt so in der Nacht so Glühwürmchen. Die wollen gar nicht in der Sonne fliegen, weil die Sonne ihnen das Licht raubt. Die suchen sich die Dunkelheit, damit sie im Dunkeln ein bisschen glühen kann. So ist es auch mit der bedingten Seele. Manchmal wollen wir gar nicht Krishna. Und diese ganzen Anweisungen, das ist uns alles too much. Wir wollen weg und gehen in unsere kleine Abseitskammer hinein, wo wir ein bisschen für uns glühen können, wie ein Glühwürmchen. Ich habe auch was, ich kann auch was. Krishna ist uns unangenehm in dieser Weise. Und das ist eben die Bedeutung von Aparada. Aparada heißt weg von Radha. Weg Radharani, der höchsten Verehrerin und Dienerin Krishnas. Weg von Radharani. So, wenn wir das machen, dann muss sich ja Krishna auch wegbewegen von uns, wenn wir weg wollen. Er läuft uns vielleicht manchmal noch hinterher, indem man Devoti schickt und sagt, ach, könntest du nicht ein bisschen noch so, einfach nur ein bisschen, ach, lass mich zufrieden, dann gehen wir in unsere Richtung. Yes. Krishna, Krishna, so ist das. So, aber du hast von etwas anderem auch noch gesprochen. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie wir uns unseren spirituellen Stand beibehalten können? Sehr oft höre ich das von Menschen, die mal zu einem Seminar in Goloka Dham waren oder die eine Shingha-Farm besucht haben oder in Mayapur waren oder im Heiligen Dham einen Monat einfach mit den Brajbasis zugebracht haben. Nicht die kommen dann zurück in den Westen und nach eine Woche geht's noch gut, zwei Wochen geht's noch gut, drei Wochen geht's noch gut und dann ist man schon wieder so westlich drauf. Nicht? Und ich möchte da etwas aus dem privaten Hausgebrauch sagen. Ich selber kenne das unglaublich bei mir und bin sehr verzweifelt nach Wegen ausgeholfen. Und ich kann jetzt nur sagen, was mir hilft. Wenn wir, sagen wir mal, durch spirituelle Praxis bauen wir um uns herum so etwas wie einen spirituellen Kreis auf. Dieser spirituelle Kreis kommt im Ramayana als erstes vor. Es ist ein Lakshman Rekha. Dieser Kreis beschützt uns, gibt uns aber auch Kraft. Dieser Kreis ist so ungefähr wie gute spirituelle Gesundheit, wenn die sehr stark ist, sind wir immun gegen Maya. Die Sache ist nun so, nachdem du also ein starkes spirituelles Erlebnis gehabt hast von Krishnas Mercy, ist dein spiritueller Kreis noch sehr stark. Aber oft ist es so, dass der spirituelle Kreis wieder geringer wird. Ungefähr so wie so ein Luftballon, der ein Luftloch hat. Was man machen muss beim Luftballon, nachdem der aufgeblasen ist, man muss ihn verknoten. Mit einem guten Knoten. Also da nützt eigentlich jeder Knoten was beim Luftballon. So muss man auch in gewisser Weise seinen spirituellen Kreis beschützen, versiegeln, sodass der nicht sich so leicht wieder entleert. Und mir hilft dabei eine Meditation. Erstmal der regelmäßige Sadhana ist eine wichtige Sache, aber dann auch eine Meditation. Der erste Meditationsschritt ist, dass ich mir wirklich bewusst werde darüber, dass ich eine ewige spirituelle Seele bin. Auch wenn mein Geist jetzt nicht so funktioniert, auch wenn ich nicht so aufstehen kann, wie ich möchte, auch wenn ich zu viel esse und auch wenn ich mich gerade mit jemandem in der Wolle bin, also das versteht man nicht in Kroatisch, wenn man Streit hat mit jemandem oder sehr enttäuscht ist oder emotional sehr geschwächt ist, denke ich immer dran, eigentlich bin ich eine spirituelle Seele. Und dann nach dieser Meditation geht man in den zweiten Schritt rein, wo du verstehst, wo du Dinge einfach nur beobachtest. Normalerweise, wenn etwas geschieht in unserem Leben, reagieren wir sofort oder wir unterdrücken unsere Reaktion und das gärt dann in uns drin oder wir rationalisieren das Verhalten eines anderen, was wir nicht verstehen können. Und sagen, der Maha, so, deswegen. Und so. Aber auf dieser Stufe, die ich dir gerne vorschlagen möchte, beobachtest du nur aus der spirituellen Position. Ich bin eine ewige spirituelle Seele. Aha, das sind die Situationen. Das ist auch meine Emotionssituation und so. Und die letzte Meditation betrachte ich als die wichtigste. Man meditiert darüber, was Krishna mir in dieser Situation zeigen will. Du siehst also immer Krishna hinter allem, auch in der westlichen Welt, zwischen einem Verkehrsunfall vielleicht oder einer Ermahnung oder einer irgendwas Unangenehmes, was dir widerfahren wird. Du siehst Krishna dahinter und bist beruhigt. Du musst mit anderen Worten, um auf der spirituellen Ebene zu bleiben, musst du eine spirituelle Sicht entwickeln können. Spiritualität ist zunächst einmal eine Frage der Sicht, der Perspektive und natürlich der Bhava, der Emotion, der Stimmung, die du hast. Und das kann man trainieren. Sicht und Stimmung kann man trainieren. Für die Sicht ist dieser Weg da und für die Stimmung ist es gut, wenn du betest, Anandini. Wenn du einfach tolle Gebetslieder hast, die du, wie das Sharanagati vielleicht, oder Kalyana Kalpataru, oder Gita Mala, Gebete und Meditation sind absolut geeignet. Und die geben dir dann die Stimmung zurück, die Bhava zurück, die du verloren hast, zeitweise. Ja, aber letztendlich gibt es nur eins, ich will das mal aufzeigen. Hat jemand von euch einen schönen Stift? Einen schönen, meine ich, einen dicken Stift. Nicht so einen dünnen Kuli. Schmierestift, wollte ich nicht sagen. Es gibt eine ganz einfache Lösung. Ich muss das aber hier aber malen. Wie ist denn dein Stift, Marco? Der ist doch gut, ist gut. Ein Textmarker, in welcher Farbe? Grün. Sichtbar grün oder verschwommen grün? Ich guck mal. Ja. Ich habe drei Sachen hier aufgeschrieben. Das ist die erste Stufe. Könnt ihr es sehen? Das ist die zweite Stufe. Und das ist die dritte Stufe. Lass uns nicht vergessen, was wir immer vom Prabhupada gehört haben. Wir sind auf der Ebene von Sadhana Bhakti. Wir üben Bhakti. Zuerst macht unsere Übung ein bisschen schwach sein. Hier oben, das ist noch nicht so klar. Ziemlich verwirrt. Dann wird es mit der Zeit, wenn man ernsthaft ist und vor allen Dingen alles beachtet, was so an Informationen kommt, klarer. Und zum Schluss ist es ja klar. Krishna, das ist so ein bisschen praktische Mönchsweisheit am frühen Morgen. Hare Krishna. Damit möchte ich enden. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. So wollte ich das nicht sagen. Also einen schönen weiteren Aufenthalt in Goloka Dham. Und wir müssen nochmal sagen, wir sind so dankbar, dass ihr gekommen seid. Und uns unserem Herzen Freude macht. Das ist so ein tolles Projekt, wie ihr seht. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen Zeit hattet, in die Natur zu gehen oder noch heute euch ein bisschen Zeit nimmt, in der Natur zu üben vielleicht. Selbst unser Rangini, unser kleines Krishna-Reh, findet das hier ganz okay und ist bisher noch nicht weggelaufen. Mal sehen, wer die alt wird und in die Pubertät kommt und die Teenagerzeit. Puh, dann wird's schwierig wohl. Und dann kommt bald wieder. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bo, Bhajan Rahasya ki, O Krishna. Bitte bleibt noch sitzen, weil es kommen jetzt noch zwei ganz wichtige Ansagen. Erstmal von Sadanandi und dann von unserem Seebär, Ram Gopal. Wichtige Ansagen. Und dann vergesst nicht, Madhumati wird auch in dem Bereich sein und eure E-Mail oder Kontaktmöglichkeit aufnehmen, wenn ihr Interesse habt, Informationen über das für den Oktobermonat geplante Bhajan Rahasya Seminar in der Schweiz zu bekommen. Also jetzt hören wir erstmal Sadanandi.